Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Krieg zwischen Brüdern. Ein Konflikt zwischen den Stämmen westlich des Jordan und den 2,5 Stämmen östlich des Jordan droht zu eskalieren. 10 Vertreter der Stämme westlich des Jordan zusammen mit Pinchas, dem Priester, machen sich auf den Weg zu den Stämmen Ruben, Gad und Manasse und konfrontieren sie. Untreue, Auflehnung, ihr habt euch vom Herrn abgewandt, der Herr wird zürnen und eine Plage über das Volk Israel bringen. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In der letzten Episode sind wir mitgegangen mit Pinchas und den Vertretern des Volkes, um herauszufinden, was ist denn da los. Ein Altar ist gebaut worden von den 2,5 Stämmen auf dem Weg vom Westjordanland zu ihrem Land im Osten des Jordan. Bauen sie noch auf der westlichen Seite des Jordan den Altar. Die 10 Stämme hören davon. Es kommt fast zum Krieg. Sie wollen in den Krieg ziehen, aber dann doch schicken wir Leute hin. Und sie kommen auch hin, Josua Kapitel 22, und dann kommen die Vorwürfe. Ihr seid untreu gewesen, ihr habt euch aufgelehnt, ihr habt euch abgewendet. Dann ab Vers 21 die Reaktion von den Stämmen Ruben, Gad und Manasse, die sagen, nein, keineswegs. Unser Ziel war es jetzt nicht, dort einen zweiten Altar aufzubauen. Unser Ziel war es dort nicht, eine neue Stiftshütte, eine Wohnung des Herrn irgendwie zu errichten und damit die Anbetungsstätte zu duplizieren. Eine weitere Anbetungsstätte, nicht nur die in Silo, sondern jetzt noch hier auf dieser Seite. Und damit das Volk zu entzweien, damit die Anbetung zu entzweien. Das war alles gar nicht unser Ziel. Sondern sie sagen, Vers 24, vielmehr taten wir dies aus Sorge. Sie waren besorgt, und zwar worum? Dass die Kinder und Kindeskinder der 10 Stämme westlich des Jordan eines Tages zu ihren Kindern sagen werden, ihr gehört nicht zum Volk dazu. Ihr habt kein Anrecht dazu, zu der Wohnung des Herrn, zu der Stiftshütte zu kommen, um dort anzubeten. Ihr seid nicht Teil des Volkes. Sorge um ihre Kinder. Und anstatt, dass sie mit den 10 Stämmen darüber reden, sie informieren oder zumindest sagen, hey, wir haben diesen Altar gebaut, kommt dazu, lass uns zusammen das Ganze einweihen oder benennen, worum es hier geht. Auch das machen sie nicht, sondern ziehen sie des Weges. Die 10 Stämme hören das und sie machen sich ihr eigenes Bild. Und ihr Bild ist ein ganz desaströses Bild, ein Bild der Vernichtung. Sie vergleichen es mit Szenen und Situationen von früher, wo das Volk richtig gelitten hat. Gerade diese Situation mit Baal Peor, wo 24.000 Menschen gestorben sind. Und Pinchas sagt, das wird jetzt passieren. Und so spüren wir förmlich auch die Angst und die Unsicherheit auf der anderen Seite. Hier Sorge, da Angst, da Unsicherheit darüber, wie Gott handeln wird. Und jetzt, um das abzuwenden, wie Gott möglicherweise handeln wird, um das abzuwenden, deswegen wollen sie handeln, sind drauf und dran, Krieg zu führen. Wie schnell so ein Konflikt sich entzünden kann. Und es ist ja nicht etwas, was weit weg wäre, was nicht jeder von uns auch im Kleinen kennen würde. In der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, im eigenen Land, zwischen Ländern. Annahmen, die gemacht werden, Kopfkino, das entsteht. Wenn das und das passiert, dann und die das und das gemacht haben, dann wird jenes und dieses über uns kommen. Und es war doch schon damals so. Und auf einmal entsteht eine Stimmung und eine Bewegung bei Menschen, Massen, und dann wird gehandelt. Und genau das hier droht zu passieren und sagen, nein, nein, das war es doch gar nicht. Wir haben doch uns nur Sorge gemacht, wir haben nur aus Sorge gehandelt. Vers 27, wir wollten nur, dass es einen Zeugen gibt zwischen uns und euch. Wir wollten keinen funktionierenden Altar machen, sondern einfach nur ein Zeichen. Ein Zeichen setzen, eine Nachbildung, Vers 28. Nochmal gesagt, ein Zeuge, Vers 29, fern sei es von uns, uns gegen den Herrn aufzulehnen und uns heute vom Herrn abzuwenden, indem wir einen Altar bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. Darum geht es gar nicht. Natürlich merkt man auch an dieser Stelle, wie schwierig es ist, wenn man etwas nimmt, was eine ganz klare Bedeutung hat in einer Gruppe, in einem Volk, in diesem Fall den Altar, und ihm jetzt noch eine neue Bedeutung zuführt. Und sagt, dieser Altar steht jetzt nicht nur für den Ort, an dem die Opfer gebracht werden, an dem Gottesdienst oder Anbetung stattfindet, sondern dieser Altar jetzt an ganz anderer Stelle hat nochmal die und die Bedeutung. Also einem bestehenden Zeichen, einem bestehenden Symbol, einem bestehenden Verständnis, das alle von etwas haben, auf einmal sagt man, ohne sich abzusprechen, und das bedeutet jetzt übrigens auch noch das. Dass das nicht gut geht, vor allem wenn es um Symbole geht oder um Gesten oder um Handlungen oder um Zeichen, die sehr heilig und zentral sind für eine Gruppe. Dass das etwas naiv ist, einfach zu sagen, und jetzt erweitern wir mal die Bedeutung für uns alle, das ist natürlich von den 2,5 Stämmen eben auch leichtfertig. Mehr als leichtfertig, könnte man sagen. Und wenn sie sich an die 10 Stämme gewandt hätten, dann hätte man vielleicht gesagt, gut, dann nehmt nicht dieses Zeichen, sondern setzen wir da einen Stein hin, wo wir das dann draufschreiben, wo dann draufsteht, zwischen uns und euch ist für alle Zeiten klar, dass wir ein Volk sind und dass der Jordan uns nicht trennt. Oder man hätte sich eben absprechen können, aber das tun die 2,5 Stämme nicht. Und auf der anderen Seite wird ja auch nicht gesprochen und gefragt, sondern wird einfach nur vorgeworfen. Das ist das, was ihr gemacht habt. Und aus diesem Grund habt ihr es gemacht. Und das kennen wir ja auch alle. Also wie oft wir im eigenen Leben das nicht schon erlebt haben, dass wir von anderen Menschen angenommen haben, der hat das aus dem Grund gemacht und die hat das aus dem Grund gemacht. Ach so, und das ist ja ganz klar, was das bedeutet. Und wir dann zurückrudern mussten, so wie die 9,5 Stämme jetzt auch zurückgerudert haben und gemerkt haben, oh, okay, also all unsere Annahmen, die waren wohl falsch. Und ich hatte bereits in der letzten Sendung die Frage gestellt, aber was ist, wenn es zum Krieg gekommen wäre? Gott sei Dank haben sie wenigstens noch geredet. Und es wird ja nicht ganz klar gesagt, wer diese Idee hatte, dass man wenigstens mal hingeht und spricht. Wenn sie einfach in den Krieg gezogen wären, hätte es Opfer auf beiden Seiten gegeben, das Ganze hätte sich verhärtet. Und Gott sei Dank haben die 2,5 Stämme besonnen reagiert und haben sich nicht angegriffen gefühlt. Und wie könnt ihr nur so von uns denken? Und was habt ihr denn für eine Meinung, für eine Vorstellung von uns? Und geht weg. Und das Ganze eskaliert dann und steigert sich, bis es wirklich zu einem Krieg kommt. Bis es wirklich zu einem Streit kommt. Bis sich wirklich Brüder entzweien und man nicht mehr miteinander redet. Oder sich sogar bekämpft. Vers 30, da sind wir stehen geblieben. Und als der Priester Pinchas und die Fürsten der Gemeinde und die Häupter der Tausendschaften Israels, die bei ihm waren, die Worte hörten, die die Söhne Ruben und die Söhne Gad und die Söhne Manasse redeten, war es gut in ihren Augen. Und Pinchas, der Sohn des Priesters Eleasar, sagte zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Manasse, heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr diese Untreue am Herrn nicht geübt habt. Nun habt ihr die Söhne Israel vor der Hand des Herrn errettet. Und als ich das so las und ihm zuhörte, dachte ich mir, boah, unter was für einem Druck, unter was für einer Spannung stand er und die anderen im Volk Israel. Offensichtlich nahmen sie an, dass Gott nicht mehr in ihrer Mitte ist. Also wenn die 2,5 Stämme östlich des Jordan, wenn sie das tun, dann haben sie nicht gedacht, dann ist Gott nicht mehr in ihrer Mitte, sondern sie sind davon ausgegangen, dass Gott dann auch nicht mehr bei ihnen ist. Gott ist dann überhaupt nicht mehr beim Volk. Das war seine oder die Annahme auf der Seite der Völker westlich des Jordan. Und man könnte natürlich fragen, ist es wirklich so? Stimmt diese Annahme, dass wenn die 2,5 Völker, 2,5 Stämme das gemacht hätten, dass dann Gott wirklich nicht mehr bei ihnen gewesen wäre? Stimmt es oder ist es eine Angst, die nicht notwendig ist, sie zu haben, die aber dann einen dazu führt, so zu handeln und so zu reden, wie sie geredet und gehandelt haben? Und er fährt ja fort und sagt, nun habt ihr die Söhne Israel vor der Hand des Herrn errettet. Ist es wirklich so, dass Gott dann auch gegen sie sich gewandt hätte? Stimmt das? Und das ist ja eine ganz entscheidende Frage, gerade wenn es um Glaube geht. Stimmen unsere Annahmen, wenn der oder die oder wer auch immer etwas tut, wie wird sich Gott dann mir gegenüber oder uns gegenüber, einer bestimmten Gruppe gegenüber verhalten? Und da gilt es besonders weise zu sein und besonders vorsichtig zu sein mit solchen Annahmen. Vor allem aber eben notwendig zu reden. Was aber schön ist an der Reaktion von Pinchas und von den Häuptern der Tausendschaften, wie sie genannt werden, ist, dass sie ihnen auch glauben. Sie hätten ja auch sagen können, nee, das glauben wir euch nicht. Wir glauben euch nicht, dass ihr das nicht so oder so gemeint habt. Jetzt tut ihr nur so. Nein, sie nehmen sie beim Wort und sagen, okay, alles klar, so ist es. Wir glauben euch, ihr wolltet nicht euch von uns spalten und einen eigenen Gottesdienst einführen, sondern es ging euch lediglich um diese Sorge, die ihr hattet. Das nehmen wir euch ab. Vers 32, da kehrten Pinchas, der Sohn des Priesters Eleazar, und die Fürsten zurück von den Söhnen Ruben und von den Söhnen Gad aus dem Land Gilead ins Land Kanaan zu den Söhnen Israel und brachten ihnen Antwort. Und die Sache war gut in den Augen der Söhne Israel, und die Söhne Israel dankten Gott und sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu vernichten, in dem die Söhne Ruben und die Söhne Gad wohnten. Der Konflikt ist beigelegt. Frieden und Ruhe herrscht wieder im Volk Israel. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir kennen das ja alle selber im Kleinen, wie schnell etwas hochkochen kann. Eine Mischung aus Sorge, Ängste, Unsicherheiten, Unklarheit darüber, wie Gott das Ganze sieht und betrachtet und was er machen wird. Erfahrungen aus der Vergangenheit, Pinchas sagt, damals mit dem Baal Peor und damals bei Achan und viele sind gestorben. Nicht, dass jetzt dasselbe passiert. Eine hochexplosive Mischung. Und hier, weise, wie die 2,5 Stämme reagieren, sie erklären sich, ihnen wird geglaubt und so können sie, kann dieser Konflikt beigelegt werden und Frieden kann wieder einziehen zwischen den Stämmen. Vers 34, und die Söhne Ruben und die Söhne Gad nannten den Altar Zeuge, indem sie sagten, denn Zeuge ist er zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Also offensichtlich haben sie auch den Altar nicht niedergerissen. Sie haben ihn auch nicht irgendwie zerstört, um zu sagen, nee, das war nicht gut, sondern der bleibt wohl stehen, aber jetzt mit einer klaren Bedeutung. Das ist seine Bedeutung, darüber wissen wir alle Bescheid, das ist auch in Ordnung. Natürlich könnte man jetzt sagen, hätte man auch abgekürzter haben können, wenn die 2,5 Stämme am Anfang geredet hätten. Aber hätte sollen, das wissen wir alle, man kann ja für die Zukunft sich sowas vornehmen. Lieber reden, lieber sagen, das meine ich so und so, das hat die und die Bedeutung. Und dann natürlich, wenn man es nicht weiß, dann lieber nachfragen, bevor man zu schnell den Konflikt eskalieren lässt. Kapitel 23. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Freunden ringsumher und Josua alt geworden und hoch betagt war, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher und sagte zu ihnen. Und ich halte es gerade noch mal kurz an, was ich mich gefragt habe, wo ist denn eigentlich Josua in diesem ganzen Konflikt gewesen? Er war ja noch der diese 2,5 Stämme entlassen hat. Kapitel 22 am Anfang. Er hat gesagt, ihr wart treu, ihr habt auf Mose gehört, ihr habt auf mich gehört. Ihr habt euren Brüdern geholfen. Jetzt seid ihr entlassen. Er hat sie gesegnet. Alles war gut und auf einmal ist er nicht mehr sichtbar in diesem Konflikt. Taucht aber jetzt wieder auf. Hat er sich nicht eingemischt? War Pinchas zu voreilig und hat er als jüngere Generation das in die Hand genommen und meinte, das werde ich jetzt mal lösen? Weiß ich nicht. Josua wird nicht sichtbar, sondern erst jetzt wendet er sich an das Volk. Eine Formulierung, dass er alt und hochbetagt ist, die wir schon mal von ihm gelesen haben. So, jetzt so im hohen Alter spricht er nochmal zum Volk. Und er sagt Folgendes. Ich bin alt geworden. Und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen, vom Jordan an sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Wir sind ins Land Kanaan gekommen, Gott hat für uns gekämpft, das Land ist aufgeteilt worden und es sind noch Nationen im Land, die sind übrig geblieben. Aber dieses Land ist auch aufgeteilt worden auf die Stämme. Vers 5. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird vor euch ausstoßen, wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zu rechten noch zu linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben, ihr aber, niemand hat vor euch standhalten können bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet nun eures Lebens willen darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Also, sie erinnern sich daran, dass als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, es wird schon deutlich, als Gott Moses beruft und sagt, ich will, dass du zurückkehrst und zum Pharao gehst und das Volk herausführst. 2. Mose Kapitel 3, wenn Sie diese Szene nochmal nachlesen wollen, diese Episode. Schon da wird deutlich, aber auch später im Laufe der 40 Jahre in der Wüste immer wieder, wer hat denn eigentlich jetzt das Volk aus Ägypten herausgeführt? Und immer wenn es dem Volk schlecht ging und sie Mühe hatten mit der Situation, in der sie waren, war es immer so, Mose und Aaron, warum habt ihr uns das angetan? Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Und Mose und Aaron sind immer diejenigen, die sagen, das war nicht wir, das war Gott. Und es ist mehrere Male, in mehreren Situationen wird es deutlich, dieses Ringen des Menschen, ich drücke es mal allgemein aus, dieses Ringen des Menschen darum, was denn Gott getan hat, wo Gott verantwortlich dafür ist, was man Gott zuschreiben kann und was man sich selbst zuschreibt, wofür man selbst Verantwortung übernimmt und wo Gott verantwortlich für ist. Worüber man sich selber rühmen kann, dass man es gemacht hat oder wo man eigentlich höflich und demütig seine Rolle in den Ganzen erkennt und er sagt, nee, das war eigentlich nicht ich, das war eher Gott. Und mein Eindruck ist, dass es hier wieder so darum geht. Vers 3 heißt es ja, und ihr habt es ja alles gesehen, was der Herr, euer Gott, all diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Vers 10 genauso. Denn der Herr, euer Gott, er ist es. Er, nicht irgendjemand anders. Er ist es, der das ganze Land hier eingenommen hat. Der hat für euch gekämpft. Aber es ist ja auch okay so, denn er ist ja euer Gott. Und dann so diese zweite Herausforderung, also nicht nur wer ist wie wofür verantwortlich und wem wird was zugeschrieben, sondern es sind noch Nationen in diesem Land. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, denn ihr seid müde geworden, dieses Land einzunehmen. Achtet darauf, dass ihr nicht in diesen Nationen aufgeht. Und ihre Götter, den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Vermischt nicht die Götter. Bleibt bei eurem Gott. Denn ihr wisst, wer euch in dieses Land gebracht hat. Es war euer Gott, es waren nicht die Götter der anderen. Fangt nicht an, euch zu vermischen. Denn bei eurem Leben, er sagt ja zu ihnen so, es geht hier um euer Leben. Vers 11, so achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Wo eure Liebe hingeht, dies muss klar und deutlich sein, zu eurem Gott, zu dem, der euch aus Ägypten gebracht hat, zu dem, der euch dieses Land gegeben hat. Nicht zu anderen. Gebt nicht eure Liebe dorthin. Vers 12, denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, man kann sich nicht überall aufhängen, also, oder anhängen, verschiedene Wege gehen, um ein anderes Bild zu verwenden, das uns auch oft begleitet hat. An die, die bei euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Es ist ja auch so eine Schwierigkeit, wenn ihr euch mit ihnen vermischt, dann werden diese Nationen auch nicht vertrieben werden, sie werden da bleiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zu eurer Falle werden, zu Geißeln in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr euch vermischt, dann ist die langfristige Perspektive, dass ihr dieses Land wieder verlieren werdet und aus diesem Land wegkommen werdet. Vers 14, und siehe, ich gebe euch heute den Weg, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Also jetzt wird es deutlich, oh okay, Josua ist nicht nur alt und hochbetagt, sondern sein Tod naht. Also was er hier spricht, ist eine Art Vermächtnis. Er wendet sich so zum letzten Mal an das Volk. Das sind seine letzten Worte, die er an das Volk richtet. Ich gehe heute den Weg der ganzen Erde und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind eingetroffen für euch. Kein einziges Wort ist davon hingefallen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und da waren wir in Kapitel 21, Josua 21, Abvers 43. So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie es ihren Vätern geschworen hatte. Gott hat sein Wort gehalten. Er hat geschworen und sein Schwur hat er gehalten. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Und darauf nimmt jetzt Josua nochmal Bezug und sagt, all die guten Worte, die Gott über euch gesprochen hat. Und er sagt ja nicht nur irgendwie Gott, er sagt ja auch wieder der Herr, euer Gott. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, ich habe es mal bei mir unterstrichen, wie oft diese Formulierung kommt, der Herr, euer Gott. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölf, dreizehnmal in diesen paar Versen. So dass man fast so den Eindruck hat, er will es irgendwie in sie hineinlegen. Es ist der Herr, es ist euer Gott. Euer, nicht ihrer, nicht derer, nicht von anderen. Euer. So, versteht es endlich, nehmt es an. Wir hatten solche Reden auch von Mose. Es ist euer Gott. Oder anders betont, es ist euer Gott. So, euer Gott, nicht andere Götter. Können Sie mal beim Lesen probieren, so die Betonung unterschiedlich zu legen. Betonung auf euer und nicht ihrer oder auf Gott. Das ist nicht irgendjemand, es ist Gott. Und er hat euch geführt. Vers 15, aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft und aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Wenn ihr einen anderen Weg geht, wenn ihr euch anderen Göttern hangt, oder? Dann kann Gott das gute Wort, das er über euch gesprochen hat, nicht bringen, nicht erfüllen. Geht ja auch gar nicht, wenn wir wieder bei dieser Wegmetapher bleiben, wenn ihr euch entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, mit anderen Göttern, die eben andere Wege gehen, die anders leben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, was da los war in diesen Nationen. Kinder geopfert und was weiß ich nicht, was sie da alles gemacht haben. Im Namen der Götter. Sagt, diesen Weg geht Gott nicht mit. Macht euch da nichts vor. Und das versucht er ihnen zu sagen, aber sie daran zu erinnern, aber ihr habt es ja gesehen, ihr habt es alle gesehen, ihr habt es alle erlebt. Erinnert euch daran, haltet daran fest. Liebt euren Gott, ausschließlich ihn. Teilt eure Liebe nicht und folgt nicht anderen Göttern. Dann wird kein Wort des Herrn unerfüllt bleiben. Kapitel 24, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufsehen, und sie traten vor Gott. Das heißt, offensichtlich endet diese eine Szene. Es kommt noch einmal zu einer Sammlung der Verantwortlichen im Volke, die Ältesten Israels, die Häupter, die Richter, die Aufseher, die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, alle kommen zusammen, treten vor Gott und Josua spricht noch einmal zum ganzen Volk. Was er sagen wird, beim nächsten Mal bei Glaubengeschichten. Ich freue mich drauf, mit Ihnen weiterzulesen. Gottes Segen Ihnen. Bis dann.